Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Präventionsgezwitscher, dem Podcast der Beratungsstelle Leben von Grüner Vogel e.V. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Fabian Wichmann, für alle, die schon länger zuhören, ihr kennt mich, für alle, die neu dabei sind, ich arbeite bei der Beratungsstelle Leben und bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und zuständig für den Transfer von Wissen. Ich bin dafür zuständig, dass die spannenden Erkenntnisse und Erfahrungen aus unserer praktischen Arbeit nicht in einer Schublade enden, sondern verständlich und gut zugänglich bei euch landen. In der letzten Folge haben wir mit Dr. Susanne Prätor auf die Entwicklung von Jugendgewalt in Deutschland geschaut und erfahren, warum sich vieles ganz anders darstellt, als es auf den ersten Blick scheint. Weniger Panik, mehr Fakten und ein klarer Blick auf die Lebensrealität junger Menschen. Falls ihr das verpasst habt, hört da unbedingt mal rein. Heute geht es um ein Thema, das aktueller kaum sein könnte: Radikalisierung im Netz. Und wir sprechen mit einem Team, das genau dort unterwegs ist, wo viele Jugendliche ihre Zeit verbringen. Auf TikTok, Instagram, Telegram oder auch auf Discord. Streetwork at Online macht digitales Streetwork. Und das heißt, sie gehen dorthin, wo Jugendliche online Fragen stellen, Unsicherheiten teilen oder auf problematische Inhalte stoßen. In den Kommentarspalten, im Einzelchat oder über ihren Discord-Server führen sie Gespräche über Religion, Identität und Diskriminierung, über Alltagsprobleme und manchmal auch über Gewaltfantasien. Wie sieht diese Arbeit konkret aus? Wann steigen Sie in den Dialog ein? Und was ist überhaupt möglich in diesem digitalen Raum? Wir bekommen nicht nur viele spannende Einblicke, sondern auch ganz konkrete Geschichten von Jugendlichen, die zwischen Identität, Ideologie und Alltagsfrust nach Halt suchen. Also freut euch auf eine spannende Folge, die zeigt, wie Prävention im Netz funktionieren kann, mit viel Feingefühl, Geduld und digitaler Kompetenz. Moderiert wurde dieser Fachtag von Axel Schurbohm. Also los geht's mit Teil 6. Viel Spaß beim Hören.
Wir vollziehen jetzt nämlich den Wechsel in den zweiten Block des heutigen Tages, den ich mit Strategien und Handlungsansätzen überschrieben hatte zu Beginn des Tages. Und dafür darf ich jetzt die KollegInnen von Streetwork at Online grüßen, die uns unter dem Titel Strategien zur Diskussion mit sich radikalisierenden Jugendlichen in sozialen Medien, Ansätze und Herausforderungen ihrer Erfahrungen mitteilen werden. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, wir freuen uns, dass wir hier sind und genau im Rahmen dieses Fachtags jetzt auch ein paar praktische Einblicke von unserer Seite zu geben. Online, jugendliche Radikalisierung, das ist das, worum es die ganze Zeit geht. Wir haben jetzt schon sehr viel dazu gehört, sehr viele Anknüpfungspunkte, auf die wir hoffentlich eingehen können. Nicht auf alle, weil wir halt neben in der Praxis sind und uns dadurch die Online-Foren und Messenger-Dienste schlagen. Aber vorab ganz kurz zum Projekt. Genau, wir sind Streetwork at Online. Wir sind gefördert vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Darüber sind wir seit 2023 bundesweit unterwegs. Und davor waren wir auch schon in Berlin, beziehungsweise als Streetwork Online auch schon in Berlin unter der LAKO existiert für 5 Jahre. Das heißt, wir haben jetzt auch schon ein bisschen Erfahrung, die wir mitbringen können und teilweise auswerten konnten. Wir sind in den sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten unterwegs. Das heißt konkret in unserem Fall hauptsächlich soziale Netzwerke, Instagram, TikTok und Facebook. Wir sind auch manchmal auf YouTube zum Beispiel, aber allein aus dem Grund, dass man da nicht direkt mit den Leuten, zumindest nicht im Einzelchat schreiben kann, ist das eher ja so nicht ganz unser Fokus. Und unter Messenger-Diensten, das heißt bei uns, dass wir hauptsächlich in Telegram-Gruppen, WhatsApp-Gruppen teilweise und Discord ist eigentlich eine Gaming-Plattform, aber weil wir das mehr oder weniger für Messenger-Funktionen nutzen, beziehungsweise auf den Servern da wie in der großen Chatgruppe unterwegs sind, haben wir es hier einfach unter Messenger-Dienste gepackt. Genau. Nur ganz kurz, damit wir auch viel Zeit für die Praxis haben. Wir machen aussuchende digitale soziale Arbeit. Das heißt, wir haben zwar auch eine Kommstruktur, dass die Leute sich bei uns melden können, aber wir gehen auch aktiv ins Feld in eben diesen Netzwerken und Messenger-Diensten. Und das Ganze machen wir in der Sekundär- und Tertiärprävention. Das heißt, es ist eh am Anfang schwierig zu sagen, wo gehört jetzt eine Person hin, aber theoretisch arbeiten wir mit jeglichen Radikalisierungsgraden, Verläufen, wenn man das dann definieren möchte. Genau, wir sind Deswegen bin ich auch hier wissenschaftlich prozessbegleitet, beziehungsweise StudioC Online kommt am Ende noch was zu. Das heißt, wir haben am Anfang viel die Zielgruppe definiert, gerade weil tertiär noch dazu kam, und machen auch Briefings und Monitorings. Sprecht uns gerne an, wenn ihr da mehr darüber wissen möchtet am Ende. Und unser Ziel ist es halt eben auch, die Personen, mit denen wir online in Kontakt sind, in verschiedene Verweisstrukturen einzubringen. Das heißt, beratend sind wir unterwegs, aber eben auch an verschiedene Hilfsstellen zu verweisen und eben diese Online-Offline-Schnittstellen möglichst gut zu unterstützen, hinzukriegen und die Personen auch offline in Beratungsstrukturen einbinden zu können bei Bedarf. Wir haben auch einen verstärkten Frauenfokus. Aufgrund der Zeit gehen wir da nicht so intensiv heute drauf ein, aber es wurde ja auch schon angesprochen, dass da einfach nochmal andere Methoden nötig sind, die wir gerade dabei sind zu erarbeiten. Wie gesagt, wir gehen aktiv ins Feld und versuchen eben da, was wir heute so oft gehört haben, die Jugendlichen sind, und nicht nur Jugendliche, online unterwegs. Das ist Teil deren Lebensrealität. Offline, online hat nicht mehr inhaltlich so einen starken Unterschied. Das heißt, wir gehen auch da rein, einfach um sie da eben auch anzutreffen. Das Ganze machen wir transparent. Gleich die Beispiele werden es ein bisschen verdeutlichen, in dem Sinne, dass wir kommunizieren, oder man sieht es auf unserem Profil, dass wir Sozialarbeiter sind, dass wir Online-Streetworkende sind und vor diesem Hintergrund und in dieser Rolle mit diesen Beweggründen die Menschen anschreiben. Das Ganze machen wir mit sozialpädagogischen Ansätzen, also machtsensibel, gewaltfreie Kommunikation haben wir in Schulungen drin und versuchen eben mit systemischen Fragen, wenn es nötig ist, kritisches Denken zu fördern, Reflexionen anzukurbeln oder eben auch einfach in den meisten Fällen erstmal zuzuhören. Wie wir das machen, das ist auch was noch schon zu Beginn, unter anderem von Adrian, der hier auch irgendwo sitzt, arbeitet wurde, die drei Bausteine, haben wir einmal unseren Non-Content-Based-Ansatz. Das ist eben, wenn wir ins Feld gehen und mit den Personen aktiv schreiben, entweder öffentlich im One-to-Many in den Kommentarspalten oder im Einzelchat privat, im besten Fall erst öffentlich und dann ist das Interesse so weit oder es besteht der Wunsch, dass man das dann in den Privat, in den Safe Space quasi verlegt. Wir machen auch Content, kommt gleich ein kurzes Beispiel. Dabei werden wir auch unterstützt von unserer Peers-Kampagne. Das sind 3 bis 2 junge Menschen, die selbst aus ihrem Lebenserfahrung und Alltag einfach aus der Bubble raus viel besseren und viel nahbaren Content erstellen, als wir es meistens tun, was echt cool ist, das als Unterstützung zu haben. So, noch ganz kurz zu meinen eher Hintergrundinformationen zum Projekt beziehungsweise kleine, kurze Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Begleitung. Wir sind am Anfang so ins Feld gegangen, gerade bei tertiär ist immer die Gefahr, wenn man aufsuchende Sozialarbeit macht, wie vermeidet man es, dass man Racial Profiling betreibt oder wie findet man überhaupt die Person, was ist überhaupt die Zielgruppe? Dazu haben wir online durch den von meiner Kollegin die auch entwickelten Prediger-Netzwerk-Ansatz erstmal die Hauptakteure identifiziert, die sich eben online großspurig auch bewegen und von denen dann aus im Schneeballsystem durch Vernetzungen geschaut, was gibt es da überhaupt für Konten. Inzwischen, die Streetworkenden sind da jetzt auch schon länger unterwegs und finden auch dank des Algorithmus immer mehr und neue Konten, haben wir fast 800. Natürlich, wir haben heute auch schon gehört, man weiß nie, es kann auch immer eine Person hinter mehreren Konten stecken. Es ist online, es ist anonym, es ist auch nicht unsere Aufgabe zu sagen. Aber hier so als kurzes Muster, das sind jetzt Einordnungen, die wir gemacht haben, sind die meisten aus dem aktivistisch-salafistischen Bereich, ist diese klassische ehemalige DMG-Bubble, die man so hat mit Pierre Vogel, Abul Bara und so weiter. Politischer Islamismus wäre die ganzen Hizbut-Tahrir-nahen Gruppen, Generation-Islam. Und takfiristisch, salafistisch bzw. militant, das sind dann eher unsere tertiären Fälle, wenn man das so sagen kann, beziehungsweise wirklich ES-nahen Personen mitunter. Aber was halt eben hier für uns relevant ist, ist die oberste Spalte Hybrid. Fast, also die meisten Konten können wir gar nicht einordnen, weil sich eben immer die Versatzstücke oder der Content daraus aus komplett unterschiedlichen, sei es Rechtsschulen, aber eben auch eben nicht nur religionsbezogene Themen besteht, sondern aus wirklich ganz verschiedenen Punkten, dass es gar nicht mehr so klar einordnbar ist, wo die Person oder die Inhalte jetzt eben zuzuordnen sind, sondern es wirklich sehr, sehr divers ist, aber eben teilweise doch hochproblematischer Content, weswegen wir dann mit den Leuten interagieren. Wichtig dabei ist zu sagen, dass wir eben auf die Inhalte eingehen. Das heißt, wir können die Inhalte ein bisschen einordnen, aber niemals die Person, weil wir wissen erstens nicht, wer ist dahinter und zweitens, unter welchem Beweggrund wird das geschrieben, was geschrieben wird, gepostet, was gepostet wird. Es wurde jetzt heute auch schon erwähnt, Thema IS-Nasheeds ist ein großes Ding. Nasheeds, ja klar, begegnen uns sehr viel auf TikTok-Videos. Aber wir haben zum Beispiel super oft die Erfahrung gemacht, sind eher also ja normale, harmlose Nischids oder dann ist einmal ein IS-Nischid dabei und wir fragen nach und es war gar nicht bewusst, dass ein IS-Hintergrund da ist oder da ist. Genau, deswegen beurteilen wir erstmal nicht die Person, sondern die Inhalte. Und diese Personen, die hinter den Inhalten stehen, suchen wir dann eben auf und fragen nach. Als letztes dazu die Indikatoren, die wir dabei beobachten können. Also was ist quasi der Grund, weswegen wir die Person angeschrieben haben das erste Mal. Hier ein bisschen nach der Verteilung aus den letzten zwei Jahren fast, sieht man auch hier ganz klar, dass persönliche Bedürfnisse im Vordergrund standen. Immer noch vor dem Hintergrund, dass die Person sich in einem Netzwerk oder einer Bubble aufgehalten hat, die wir vorher halt eben als islamistisch, salafistisch oder so eingeordnet haben, aber dann in den Kommentaren halt gar keine religiöse oder ja, gewaltverherrlichende oder sonst was Frage, Nachricht kam, sondern wirklich ein realweltliches Problem geschildert wurde oder eine Frage gestellt wurde, auf die wir dann erstmal so antworten. Also ganz klassisch, wenn da zum Beispiel dass Diskriminierungserfahrungen geteilt werden, auf die wir dann reagieren. Natürlich sieht man aber auch, dass neben Politik und Verschwörungserzählungen, das haben wir auch durchaus öfter, religiöse Themen, das sind die unteren drei, eine Rolle spielen. Ja, auf verschiedenste Art und Weise. Das ist etwas, was dem Feld geschuldet ist, was aber bei der Präventionsarbeit manchmal ein bisschen, ja, weiß man nicht richtig, wie man das anpacken soll. Wir haben es versucht oder wir machen das jetzt und deswegen gibt es dazu jetzt ein paar ganz konkrete klassische Beispiele von meinem Kollegen.
So, danke für den wissenschaftlichen Teil, denn Wissenschaft ist gar nicht mein Ding, das ist eher eine Sache. Und entschuldige meine Aufregung, ich war zuletzt vor 18 Jahren auf der Bühne, als ich noch Rap-Musik gemacht hatte in Frankfurt. Deswegen ist jetzt Neuland für mich, auf der Bühne zu sein. Wie Goethe so schön sagt, grau die Theorie, grün die Praxis. Ich zeige jetzt ein paar Praxisbeispiele, damit man besser versteht, was wir meinen und wie wir vorgehen. Und da haben wir jetzt drei Praxisbeispiele vorbereitet. Auch anonymisiert, aber die Inhalte sind trotzdem 1:1 so geschehen und so passiert. Ach so, genau. Wir haben, das ist jetzt Neuland auch für uns. Wir sind noch in der Testphase. Und zwar, das ist der theologische Zugang, so nennen wir das. Der theologische Zugang, also wir bieten den Klienten, mit dem wir Kontakt haben, auch theologisches Wissen an, aber nicht in Form von Dawa-Arbeit oder Missionierung, sondern einfach nur, um zu zeigen, dass der Islam verschiedene Facetten hat, dass es zu einem bestimmten Thema nicht immer die eine Meinung gibt, sondern dass der Islam eine Ambiguität hat. Es gibt etliche verschiedene Gelehrtenmeinungen. Der eine sagt A, der andere sagt B. Aber das muss man den Jugendlichen halt zeigen, dass er nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken entwickelt, sondern wirklich auch alternative Ansichten gezeigt bekommt, damit er nicht in so eine Bubble verfällt. Da versuchen wir halt, die Jugendlichen zu Quellkritik anzuregen, ein bisschen zu hinterfragen, zu reflektieren etc. Und damit kommen wir auch ganz gut so voran. Wir bieten den Jugendlichen unseren Discord-Server an als Austausch, als Raum zum Austausch, so als Safe Space quasi. Da kommen die Jugendlichen dann gerne auf unser Forum und fragen uns dann Sachen. Manchmal sind es alltägliche Sachen, manchmal sind es religiöse Sachen. Lieber fragen sie uns anstatt Abul Bara zum Beispiel. Und deswegen bieten wir denen so ein Forum an quasi auf Discord. Haben aktuell fast 100 Mitglieder schon. Und die Zahl steigt täglich, also kommen täglich neue Mitglieder dazu. Genau, und als Hilfe dafür haben wir uns Dr. Shahata zur Hilfe geholt. Dr. Shahata hat an der Assa-Universität studiert und später auch da promoviert. Und er hat sich dazu bereit erklärt, mit uns eine Videocontent-Reihe zu machen mit dem Thema, was ist Tafsir? Tafsir ist Koran-Exegese, also die Erklärung des Korans, wie man den Koran zu verstehen hat. Und das ist ganz wichtig, dass einfach den Jugendlichen gezeigt wird, dass der Koran keine leichte Kost ist. Also um den Koran zu verstehen, braucht es wirklich eigentlich ein Theologiestudium. Und das versuchen wir den Jugendlichen ein bisschen zu zeigen, dass der Koran so komplex ist, dass man den nicht einfach so rausnehmen kann und sagen, hier im Koran steht das und das, du musst jetzt so und so machen. Und da versuchen wir den Jugendlichen zu zeigen, dass der Koran eigentlich eher was für Gelehrte oder Theologen ist, damit sie sehen, dass Laienprediger eigentlich gar keine Berechtigung haben, über den Koran zu sprechen, weil denen fehlt die Lizenz quasi dazu, aber trotzdem machen sie das und da kommt dann halt, kommen halt radikale Jugendliche bei raus. Das ist das Problem, wofür wir halt so ein bisschen schützen wollen und kommt auch sehr gut an. Also wirklich, wir haben sehr viele neue Follower bekommen, sehr viele Likes bekommen, sehr viele Diskussionen sind durch die Videos entstanden bei uns auf den Servern Und somit können wir die Jugendlichen auch so ein bisschen zu uns ziehen, dass sie dann bei uns bleiben und dass wir da quasi Beziehungsarbeit führen können mit denen. Wie Kai schon gesagt hat, wir haben verschiedene Vorgehensweisen. Das ist jetzt einmal die One-to-Many-Methode. Da sind wir zum Beispiel auf TikTok unterwegs gewesen. Also uns interessieren nicht primär die Videos, sondern eher vielmehr, was in den Kommentaren dazu steht. Da schauen wir immer in die Kommentare rein. Und da hat dann hier jetzt, ich weiß nicht, ob es Junge oder Mädchen gefragt, ist Musik haram? In Klammern, ich bin 14, ich will es wirklich gerne wissen. Also eine ganz alltägliche Frage, die von jungen Menschen kommt. Und eine ganz banale Frage. Also das ist so auf den ersten Blick was ganz Einfaches. Aber dann hat dann jemand darauf geantwortet, einfach stumpf und stupide mit ja. Also Musik ist haram. Einfach ja, ohne Begründung, ohne nichts. Und wenn man das jetzt so stehen lassen würde und die fragende Person sich das jetzt zu Herzen nimmt, das würde den ganzen Alltag durcheinander bringen. Man hört Musik im Auto, Freunde hören Musik, man steigt in den Aufzug, läuft Musik. Aber wenn man jetzt sagt, Musik ist haram, dann macht man den ganzen Alltag von dieser Person kaputt. So, also die Person lebt eine ständige Paranoia, weil da Musik läuft und sie dann denken würde, ah, das ist jetzt haram. Und somit kann es dazu führen, dass so eine banale Frage und so eine dumme Antwort dazu führt, dass die Person sich radikalisiert. Weil er sich dann sagt, ey, ich kann hier in Deutschland, in dieser Gesellschaft kann ich meine Religion nicht leben. Guck, ich verfalle ständig in Sünde, weil hier Musik läuft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dann da eingreifen. Da hat ein Kollege dann geschrieben, wieder zum Thema theologischen Zugang. Er hat geschrieben, je nach Gelehrtenmeinung ist es mal ja, mal nein. Also mal ist es haram, mal halal. Kommt halt auf den Gelehrten an. Wenn du willst, kannst du mit den Kollegen von mir reden. Die haben islamische Theologie studiert. Und dann fragt die Person, was ich sehr gut fand, fragt dann wo. Also wo kann ich denn sprechen? Und dann haben wir auf unseren Discord-Server verwiesen. Dann kam tatsächlich diese Person auch zu uns und haben dann gefragt, hier, wie schaut es denn jetzt aus mit Musik? Ist es erlaubt? Ja, nein, etc. Somit haben wir diese Person davor geschützt, dass sie in anderen Kreisen gelandet ist, weil aufgrund des Algorithmus, wie ja schon erwähnt wurde, man rutscht schnell in so eine salafistische Bubble rein und für banalste Alltagsfragen hat man dann seltsame Antworten, die einem das Leben hier zur Hölle machen eigentlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da in die Kommentare schauen und aktiv nach solchen jungen Menschen suchen. Hier haben wir ein weiteres Beispiel, und zwar für die One-to-Many-Methode. Und zwar, dann schreiben wir eine Sache, aber das lesen dann sehr viele Leute noch mit. Ursprungspost war von Generation Islam auf YouTube. Da ging es um eine Karikatur in Gaza. Das sieht man jetzt nicht so wirklich wegen der Auflösung einfach. Aber da ging es darum, die Karikatur hieß Ramadan in Gaza. Und da ist dann ein kleiner Junge, der versucht, eine Ratte einzufangen, um sie zu essen. Und die Mutter sagt, nein, wir haben Ramadan, wir dürfen nichts essen. Also, dass die Karikatur geschmacklos ist, muss ich ja nicht erwähnen. Und auch beleidigend vielleicht, weil vor allem das Thema Gaza sowieso sehr emotional ist. Also die Kritik an der Karikatur ist berechtigt, aber Generation und Islam instrumentalisiert das halt einfach. Aber wichtiger war halt für uns auch das Kommentar, also die Kommentarspalte wieder, weil da ein Jugendlicher geschrieben hat, eine gleiche Aktion wie Charlie Hebdo würde ich mir wünschen. Also quasi ein Charlie Hebdo 2.0, wo jemand Maschinengewehre nimmt und die Redaktion mal eben platt macht. Ne? Wenn man das jetzt liest, dann muss man erstmal schlucken, weil das ist schon also Gewaltfantasie und er begrüßt das und er wünscht sich das. Und Problem ist aber, wenn man sowas sieht, man darf nicht direkt mit dem erhobenen Zeigefinger jetzt rangehen. Wenn ich jetzt sage, ey, das ist kriminell und ich rufe jetzt die Polizei, da kommen wir nicht weiter, da wird die Person direkt abblocken. Und ich könnte gar nichts erreichen. Deswegen war das wichtig, erstmal Empathie zu entwickeln und zu sagen, hier, ich kann deine Wut verstehen, aber Gewalt ist niemals eine angemessene Antwort auf Provokationen, weil so eine Karikatur ist ja nichts anderes als eine Provokation etc. Oder auch von mir aus Kunst, das kann man auslegen, wie man möchte, aber trotzdem ist Gewalt niemals eine angemessene Antwort darauf. Und dann habe ich versucht, diesen Jugendlichen zu animieren, mal seine Gedanken zu reflektieren. Habe ich geschrieben, vorher kam noch ein theologischer Beitrag, habe ich geschrieben, der Prophet wurde mit Steinen beworfen, aber er hat die Leute, die ihn mit Steinen beworfen haben, hat er um Vergebung gebittet bei Gott. Und das ist doch ein Vorbild für uns. Also wenn du schon religiös unterwegs bist, dann nimm doch auch mal diese Seite der Religion und sag einfach Schwamm drüber, das ist eine dumme Karikatur, muss ich nicht ernst nehmen, kann ich ignorieren und weiter, aber machen die halt nicht, ne? Aber wichtig war, als ich gesagt hatte, nimm doch den Propheten als Beispiel, er hatte für die Leute um Vergebung gebeten, hat er geschrieben, du hast recht, trotzdem wünsche ich mir sowas wie Charlie Hebdo. Und die Antwort fand ich so interessant, weil einerseits gibt er mir recht, dass es doof ist, sich den Tod anderer Menschen zu wünschen. Aber trotzdem wünscht er sich wie, so eine Aktion wie bei Charlie Hebdo. Habe ich geschrieben, was erhoffst du davon? Also, was soll das bringen? Also, ich war erstmal selber perplex, aber ich wollte es echt verstehen. Hat er einfach geschrieben, Genugtuung. Also, was erhoffst du dir? Ja, Genugtuung. Habe ich gemeint, ja, wie kommst du drauf? Habe ich dann geschrieben, so jetzt diese Reflexionsphase. Ist es also Genugtuung für dich, wenn weitere Kinder auf der Welt ohne Vater aufwachsen? Ich meine, er ist ja jetzt traurig über Gaza, weil Kinder ihre Eltern verlieren oder älteren Kinder verlieren oder Familien ausgelöscht werden. Aber genauso ist es doch traurig auf der anderen Seite. In Israel, die Kinder sind ja auch Kinder oder die Eltern sind ja auch Eltern. Oder jetzt in dem Fall wie in Frankreich. Das sind ja auch Familien, auch die Redakteure, die Polizisten, die haben ja alle Familien, Frau, Kind etc. Würdest du das auch wünschen, dass diese Kinder dann ohne Vater aufwachsen? Also ja, so ein bisschen zum Nachdenken animieren? Schreibt er ja auf jeden Fall. Auge, Auge, Zahn und Zahn. Also er versteht unter Auge und Auge, Zahn und Zahn einfach blinde Rache. Das ist so sein Verständnis von diesem Gebot, sage ich mal. Ne, ist ja im Alten Testament und im Koran vorhanden. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Da habe ich dann geschrieben, ja, aber sollte Auge und Auge, Zahn und Zahn, also wenn es darum geht, dass man Auge und Auge, Zahn und Zahn macht, dann ist die Antwort nicht auf eine Karikatur eine Kalaschnikow, sondern dann ist eine Antwort auf eine Karikatur maximal eine Gegenkarikatur. Wenn du dich zu dieser Karikatur äußern willst oder in Aktion treten willst, dann kannst du maximal eine Gegenkarikatur machen. Das bedeutet Auge und Auge, Zahn und Zahn. Ne? Und danach kam zwar keine Antwort mehr von diesem Jugendlichen, aber weil das Video knapp 3000 Klicks hatte, 10% nur vielleicht die Kommentare durchlesen, sind es aber immer noch 300 Leute, die ich mit meinem Post animieren kann, vielleicht das zu lesen, zu reflektieren etc. Und das ist halt auch so ein bisschen ein Problem an unserer Arbeit manchmal. Man kann den Erfolg nicht immer messen, aber wir gehen davon aus, dass wir damit sehr viele Leute erreichen. Und auch wenn nicht jetzt, dass vielleicht nach Jahren vielleicht sich bei den Leuten was tut, weil vielleicht was hängen geblieben ist. Ne? Das ist unser One-to-Many-Verfahren, in dem wir versuchen, die Kommentare auch so zu schreiben, dass viele mitlesen können. Genau. Unser zweites Beispiel sind Brückennarrative. Das ist jetzt vor allem seit dem 7. Oktober sehr, sehr stark vertreten, ist der Antisemitismus. Da werden dann wilde Theorien gestellt. Und zwar kritisiert hier ein Jugendlicher, das war jetzt nur eine Story von Instagram. Er kritisiert, dass Erdogan Israel nicht angreift. Der meint, wieso greift Erdogan Israel nicht an? Da sterben doch Muslime, wieso tut er nichts? Und als Begründung dafür sagt er greift dir deswegen nicht an, weil Erdogan ein heimlicher Jude wäre. Seine Mutter käme aus Georgien und sie ist Jüdin und er ist auch Jude. Und deswegen greift er Israel nicht an und wir lassen uns alle verarschen etc. bla bla. Und dann habe ich geschrieben, hi, was sind denn deine Quellen dazu? Also ich habe auf die Story geantwortet per Privatnachricht. Was sind deine Quellen dazu? Und da hat er einfach geschrieben, ja, such bei DuckDuckGo. Also das ist eine alternative Suchmaschine. Oft in verschwörungstheoretischen Kreisen auch gern genutzt, weil es da kein Tracking gibt etc. Hat er mal such bei DuckDuckGo, da gibt es auf jeden Fall Nachweise und Geburtsurkunden dessen. Und da schreibt er noch ganz fresh, das ist Fakt und keine Theorie, Bro. Und das fand ich auch sehr witzig und dass er so davon überzeugt ist. Und da hat er geschrieben noch, seine Mutter ist aus Georgien und Jüdin, das Kopftuch hat nichts zu bedeuten, weil die Mutter von Erdogan, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, ist so eine typische Muslima mit Kopftuch und so eine alte süße Omi gewesen, aber ja. Hat er geschrieben, das Kopftuch hat nichts zu bedeuten. Habe ich gemeint, ja, aber selbst wenn seine Mutter jüdisch wäre, gehen wir davon aus, dass es stimmt, deine Theorie. Selbst wenn deine Mutter jüdisch wäre, ist es ja an sich nichts Schlimmes, habe ich gesagt. Weil im Koran wird ja explizit die Ehe mit Jüdinnen und Christinnen erlaubt. Also der Vater von Erdogan hat da so nichts falsch gemacht. Er dürfte ja eine Jüdin heiraten, laut Koran. So. Also wenn es schon um dieses Theologische und Muslim sein geht. Sag mal, was ist daran so schlimm, wenn seine Mutter auch Jüdin wäre? So? Was soll daran verwerflich sein? Dann ging es weiter, hat er dann geschrieben, okay, stimmt, hast recht, Juden sind Ehli Kitab, also Ehli Kitab ist ein Begriff im Koran, das heißt Volk der Schrift, die haben so eine gesonderte Stellung, wenn über Juden und Christen gesprochen wird, weil sie die Tora und Evangelium empfangen haben, dass es nochmal eine gesonderte Stellung hat und mit Respekt behandelt etc. Hat er geschrieben, ja, okay, hast recht, Juden sind Ehli Kitab, aber seine Taten verdienen trotzdem den Tekfir, also seine Taten machen ihn trotzdem zum Ungläubigen. Auch keine so super Antwort, aber ich fand es zumindest gut, dass er seinen Hass auf Erdogan nicht mehr auf das Jüdischsein, nicht mehr mit dem Jüdischsein begründet hat, sondern aufgrund seiner Taten. Und das war auch schon mal ein Erfolg, fand ich. Vor allem der Chat ging anfangs, also dieses Ergebnis kam schon nach 2 Tagen. Das fand ich sehr interessant, dass man innerhalb 2 Tagen schon geschafft hat, diesen Teil vom Antisemitismus bei ihm wegzubekommen. dass er aufgrund der Herkunft schon jemanden irgendwelche Sachen unterstellt. Da hat er das mit dem Jüdischsein zurückgenommen, aber gesagt, ja, aber seine Taten verdienen trotzdem den Tag 4. Und ja, das war auf jeden Fall ein Teilerfolg. Ich habe immer noch Kontakt mit ihm. Das ist jetzt auch schon 5 Monate her. Und er selbst lebt in Paraguay, auch interessant zu erwähnen. Er ist zu Corona-Zeiten nach Paraguay ausgewandert, weil er da mehr Freiheiten hat. Er sagte, Deutschland ist so, man hat keine Freiheiten, keine Meinungsfreiheit, meine Grundrechte werden eingeschränkt etc. Deswegen ist er nach Paraguay ausgewandert, aber er postet halt regelmäßig auf Deutsch und das ist halt gefährlich. Genau, das war es meinerseits, danke.
Noch ein paar Erfahrungen oder was wir einfach konsequenzmäßig dafür heute mitgeben würden, was wir bisher dadurch sammeln konnten. Also Online-Arbeit an sich ist super komplex, bringt sehr viele Dinge mit sich, die viele von Ihnen wahrscheinlich auch schon kennen, was einfach Dinge sehr stark beschränkt, aber auch ermöglicht. Zum Beispiel Thema Anonymität wurde am Anfang, glaube ich, viel verteufelt. Man weiß ja gar nicht, mit wem man da spricht. Aber umgekehrt hat das auch den Vorteil, die Personen wissen auch, dass sie anonym gerade sind und fragen, also können sehr schnell, merken wir manchmal, dass wir mit denen auf eine sehr tiefe Ebene kommen können, weil sie uns sehr direkt Fragen stellen, weil sie wissen, sie sind anonym und sie haben kein Gesicht davor und wir haben auch kein Gesicht zu denen. Das kann durchaus ein sehr großer Vorteil sein. Wo es ein Nachteil ist, komme ich gleich zu. Ein bisschen konkreter vielleicht einmal zum Thema Zugänglichkeit. Kann man die Jugendlichen überhaupt erreichen oder auch nicht Jugendlichen? Und wo und wie? Nur ganz kurz dargestellt, ja, kann man oder wir haben es geschafft. Definitiv nicht bei allen, natürlich. Es ist freiwillig. Wer nicht mit uns sprechen möchte, der muss es nicht. Und das ist dann auch okay. Aber wir haben halt eben gesehen, gerade entweder One-to-Many-Kommentare, die dann von mehreren noch mitgelesen werden, wo man einfach mal schnell auch vielleicht ein Gegennarrativ, alternatives Narrativ oder einen Link einfach zu irgendeiner Quelle oder zu irgendeiner Hilfsstelle stecken kann, bleibt da stehen, kann auch von anderen gesehen werden. Und auch Einzelchats ist es möglich, gerade Instagram und TikTok ist bei uns da, weil da auch der meiste Content einfach ist, sehr präsent und eben unser Discord-Server, wo es wirklich auch intensive Gespräche gibt. Und was uns aber nicht nur für uns, sondern auch auf der anderen Seite definitiv eine der größten Hürden ist, ist die Technik. Es ist online, es ist Social Media, es wechselt sich wöchentlich gefühlt alles, wie man da Zugänge schaffen kann, wie man mit denen in Kontakt kommt. Ganz großes Problem ist natürlich die Löschung von Konten. Sei es, dass die UserInnen das selber machen, das ist dann ja frei, aber die Plattformen machen das auch und zu einem gewissen Teil, natürlich, kommen wir gleich auch zu, wenn da einfach extrem gewaltverherrlichende Dinge gepostet werden, ist es ja auch logisch, dass es dann irgendwie gelöscht wird. Was heißt logisch, das ist ja ein großer Kampf in der EU auch, aber wird halt öfter gelöscht. Aber dann kommt es halt immer vor, wir sind schon in einer längeren Beziehungsarbeit, es nähert sich gerade an, es besteht Vertrauen und man merkt auch, die Person möchte mit uns reden und dann ist aber das Konto gelöscht, teilweise auch von uns, also wir werden auch gelöscht oder die Streetworkenden, einfach so und man kann nichts mehr machen und der Kontakt ist halt weg, weil man ja sonst keine andere Kontaktmöglichkeit hat. Genau, Datenschutz, riesengroßes Thema, es wäre so groß wie heute. Genau, und eben die Akteure, die sind quantitativ und qualitativ so stark ausgestellt. Also wir haben keinen Bedarf, also es ist gar nicht unser Ziel, erstens mit denen zu agieren und zweitens da irgendwie dagegen zu kommen, einfach nur halt gezielt, dass es nicht aus den Augen gelassen wird und eben auch Alternative gebeten werden kann. Natürlich kriegen die es immer noch in den Feed gespielt, aber eben, was auch oft passiert, dass sie uns dann aber vielleicht auch das Video dann schicken und fragen, jo, was sagt ihr dazu? Und das ist dann schon mal ein Gewinn. Und das andere Ding, wie klappt die Verweisarbeit online, offline? Es ist super schwierig, weil eben Punkt Anonymität, wenn wir dann da sagen, ja, okay, da gibt es jemand, der kann dir besser helfen, dann musst du aber da und da vor Ort hin, und dann sind die halt auch schnell weg, weil viele wollen nur online beraten werden. Gibt aber auch viele, die dann gerade, wenn man in der Beziehungsarbeit viel Zeit reingesteckt hat, Vertrauen da ist und halt wirklich gute Gründe liefern kann, warum es hilfreich sein könnte. Dafür muss man aber auch gut deren Ressourcen und auch Risikofaktoren rausgearbeitet haben. Also was sind überhaupt die Defizite in deren Leben? Warum ist zum Beispiel dieses alternative Identitätsangebot gerade so interessant? Und da gibt es in den Fällen, die wir haben, immer irgendwas. Dann verweisen wir eben auch hier Antidiskriminierungsstellen, Heilberufe ganz viel, also dass man hilft, irgendwie einen Therapieplatz zu finden, weil es dann doch irgendwie eine Rolle spielt oder teilweise schon Diagnosen da sind, aber Medikamente nicht genommen werden wollen und so weiter und so fort. Und Sicherheitsbehörde, klar, gibt es auch, gerade wenn es sicherheitsrelevante Fälle sind. Man hat da auch leider viel Erfahrung machen müssen, irgendwie Anleitungen zum Bombenbau geschickt oder Ausreise, also konkrete Ausreisepläne und so weiter. Natürlich, das leiten wir dann weiter. Ja, aber ansonsten ist halt sehr viel auf der Bedürfnisebene, was einfach gar nichts direkt mit jetzt irgendwie Islamismus zu tun hat, aber wo eben diese Risikofaktoren, also die Defizite oder der Bedarf bei den Menschen ist, da eben irgendwie was aufzuholen oder sich Hilfe zu suchen oder Beratung. Und da können wir dann eben begleitend Hilfe leisten. Genau, und das Interesse besteht halt, wie gesagt. Und das sind einfach die Go-Tos, die wir gerne mitgeben wollen, was wir bisher so für uns als relevant erachtet haben. Es ist eine super hybride Zielgruppe. Es ist nicht mehr das eine salafistische Narrativ oder wie auch immer, sondern es gibt sehr, sehr viele Bedarfe, deswegen auch sehr, sehr viel Notwendigkeit nach hybriden Methoden. Sei es der theologische Ansatz, was Moham heute ein bisschen vorgestellt hat, aber eben auch ganz, ganz viele andere Ansätze. Und es kommt immer auf die Personen an, man kann es nicht pauschalisieren. Jugendliche müssen besser geschützt werden. Wenn wir teilweise schon komplett überreizt sind, nachdem wir 2 Stunden auf TikTok waren, weil wir da rumscrollen müssen, oder die Streetwalken nenne ich zum Glück nicht mehr, dann wie soll es denen dann gehen? Und teilweise können die das besser verkraften oder besser einordnen, schnellerer einordnen, weil die schon einen viel besseren Blick dafür haben als wir, die jetzt teilweise, je nachdem, wann man angefangen hat, vorher zum Beispiel Discord, ich dachte am Anfang, es wäre ein Supermarkt oder so. Also das, die haben da einfach so ein viel besseres Wissen, aber gleichzeitig müssen die viel besser geschützt werden, auch weil es teilweise so überhand nimmt mit dem Content, gerade gewaltvoll. Genau, Empathie und soziale Neutralität als Schlüssel, sonst klappt es mit der Beziehungsarbeit nicht und dem Vertrauen. Und das Internet ist halt da, bleibt da. Wir haben gehört, es ist sehr relevant. Teilweise findet Radikalisierung nur da statt. Schon, es muss Offline-Faktoren geben, warum es möglich ist, überhaupt da anzuknüpfen. Aber es reicht, sich da zu vernetzen. Und das hat dann den gleichen Wert wie Offline-Kontakte. Und deswegen ist es einfach super relevant. Und wir werden unser Bestes geben, da weiterhin Anlaufstelle zu stellen. Danke und sorry für den Überzug.
Das war sie, unsere 6. Folge von Präventionsgezwitscher. Diesmal mit den spannenden Einblicken und eindrücklichen Einblicken von Streetwork at Online, die dort arbeiten, wo viele Jugendliche unterwegs sind. Online. Wir haben gehört, wie aufsuchende Sozialarbeit in sozialen Netzwerken funktioniert und warum der digitale Raum eben nicht nur ein Ort der Gefahren, sondern auch eine echte Chance für Beziehung, Dialog und Prävention sein kann. Was nehmen wir mit aus diesem Beitrag? Hier ein paar zentrale Erkenntnisse. Erstens, Online-Radikalisierung passiert mitten im Alltag. Oft beginnt sie nicht mit Extremismus, sondern mit Alltagsfragen, Unsicherheiten oder erlebter Diskriminierung. Und genau da setzt Streetwork at Online an. Zuhören, Nachfragen und Orientierung. Zweitens, Anonymität ist nicht nur ein Hindernis, sondern kann auch eine Chance sein. Sie ermöglicht vielen Jugendlichen, sich zu öffnen und Dinge anzusprechen, die sie sonst nicht teilen würden. Ein wichtiger Türöffner für die Beziehungsarbeit also. Drittens, es gibt keine einfachen Zielgruppen und keine Patentlösung. Die Szene ist vielfältig, die Bedürfnisse individuell, ob theologische Fragen, Verschwörungserzählungen oder persönliche Krisen. Prävention muss da flexibel, empathisch und machtsensibel reagieren. Und viertens, Prävention braucht digitale Präsenz. Gerade dort, wo problematische Inhalte viral gehen, braucht es Alternativen. Andere Stimmen, andere Erzählungen, Räume für Austausch. Der Ansatz von Streetwork at Online zeigt, wie das gelingen kann. Die Folge macht deutlich, wer junge Menschen erreichen will, muss ihre Lebenswelt ernst nehmen, verstehen und auch, gerade wenn sie digital ist. Danke, dass ihr zugehört habt. Präventionsgezwitscher, den Podcast von Grüner Vogel e.V., gibt es überall da, wo ihr Podcast hört. Also abonnieren, weitersagen, dranbleiben. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bleibt im Gespräch. Bis bald. Tschüss.